Genau das wünsche ich mir jetzt für heute Vormittag, für den Gottesdienst, für die Predigt, für das, was jetzt noch kommt, dass der Geist Gottes uns neu begeistert, erstmal für Gott selbst, wie wir ihn sehen können und wie wir vielleicht von ihm her auch nochmal uns und unser Leben neu und anders sehen können. Ja, vielleicht auch für Menschen, die wie ich schon länger diesen Glaubensweg gehen. Ich hoffe, für jeden ist was dabei. Aber eben auch für uns, die wir denken, ah, da war ich schon, kenne ich schon. Vielleicht sind heute Morgen ein paar Dinge dabei, wo du in deinem Gedanken, in deinen Gefühlen noch nicht warst. Das würde mich freuen. So, jetzt habe ich euch ein paar Bibelstellen mitgebracht. Wir machen also richtig Bibelarbeit heute Vormittag. Ich habe das mal jetzt ganz wissenschaftlich genannt. Herr Dr. Professor spricht heute Morgen über die Wiederentdeckung transpersonaler Gottesbilder in der Bibel. Gott, der ganz andere. Ja, jetzt muss ich das ein bisschen erklären. Was sind denn transpersonale Gottesbilder? Trans, okay, kennt man vielleicht von Transit oder Transport, also von A nach B oder über etwas hinaus. Also transpersonal, Person, ist so wie wir wahrscheinlich meistens Gott kennengelernt haben, als Jesus unser Freund, unser Herr und Meister, Gott der Vater, als ein der uns nahe kommt, der unsere alle Haare auf unserem Haupt gezählt hat. Gott ist eine Person, mit der wir in Verbindung treten können. Ja, wir können eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Das ist die frohe Botschaft und das ist wunderbar. Und das ist mir ganz wichtig, das ist, halten wir fest, da starten wir, das ist unser Startpunkt. Und wir werden auch am Ende des Gottesdienstes im Abendmahl dann wieder zurückkommen. Aber jetzt zoomen wir mal von diesem personalen Gott ganz weit raus ins ganze Universum. Jetzt wird Gott unglaublich groß. Ja, wir ersetzen nicht die Person, deshalb heißt es trans, über hinaus, er bleibt die Person. Das ist die Offenbarung des christlichen Glaubens, das ist die frohe Botschaft. Gott ist nicht nur irgendwas da draußen, sondern er kommt dir nahe in Jesus. Aber, und das ist das Spannende, das andere gilt auch. Und da finde ich diese Spuren manchmal ein bisschen versteckt in der Bibel, wo Gott ganz groß und ganz umfassend wird, eben nicht nur eine Person, die vielleicht an einer bestimmten Stelle steht. Eine Person ist ja zum Beispiel das Bild gegenüber. Oder ich gehe mit Jesus an meiner Seite. Oder ich sitze auf dem Schoß vom Vater. Das sind personale Bilder. Oder ich knie vor dem Thron des Königs. Ja, ein Gegenüber. Jetzt haben wir aber in der Apostelgeschichte eine andere Vorstellung. Ja, Paulus spricht in Athen, predigt, auch wo griechische Philosophen da sind, der weiß, okay, die sind schlaue Denker und wie kann er die erreichen, wo kann er anknüpfen? Und dann sagt er, Apostelgeschichte 17, 28, denn in ihm, dessen Gegenwart alles durchdringt, leben wir, bestehen wir und sind wir. In ihm, in Gott. Also wie im Wasser schwimmen oder in der Luft, die uns umgibt, sind wir in Gott irgendwie mittendrin. Er ist nicht nur unser Gegenüber, er ist um uns. Wir sind in ihm. Das ist ja ein ganz anderes Bild. Und es ist stark, dass Paulus benutzt. Und dann sagt er später, und diese Gottesvorstellung, die wir gemeinsam haben, ja Gott, der alles in allem ist, der kommt uns jetzt in Jesus nahe. Aber es ist spannend, wo er anfängt. Und das entdeckt man auch an anderen Stellen. Paulus zum Beispiel im Kolosser-Hymnus, wo auch Jesus, der Christus, ganz groß wird, ja, der schon vor aller Schöpfung da war, durch ihn ist alles geschaffen. Am Ende wird er, ich lese es jetzt nochmal vor, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene über die gesamte Schöpfung, als es steht, genau, denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Große Worte, alles in allem. Nochmal hier aus Korinther ähnlich. Wenn dann alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allem. Größer geht's nicht. Jetzt haben wir das ganze Weltall, alles in allem und noch dahinter. Also schon vor Beginn des Weltalls und am Ende in der Ewigkeit. Alles in allem. Wow. Hat jemand von euch H.P. Kerkeling gelesen? Ich bin dann mal weg. Oder Film gesehen vielleicht. Ja, erinnert ihr euch noch? Also H.P. Kerkeling ist katholisch erzogen und so weiter und hat blöde Sachen erlebt in der Kirche, wie viele von uns vielleicht. Und er will von diesem Weihnachtsmann Gott nichts mehr wissen. Hier der alte Mann mit dem weißen Bart, findet er irgendwie zu naiv. Aber er geht mal diesen Jakobsweg und er will vielleicht doch irgendwie, ob da was dran ist mit dieser Sache mit Gott. Und dann ist er auch ein bisschen so bequem. Ihr kennt ihn ja vielleicht noch so, der Komiker, ein bisschen kräftigerer Genussmensch. Und also er mag diese Pilgerherbergen nicht mehr so gerne, wo man dann immer mit stinkenden Socken und 8 anderen Männern schwitzend im Mehrbettzimmer liegt. Und dann denkt er sich, oh, morgen, ich bin in diesem kleinen Ort in Nordspanien und da gibt es wahrscheinlich nur ein Hotel und das ist sicher schon komplett ausgebucht, aber ich hätte so gern jetzt wieder ein Hotelzimmer. Liebes Universum. Ja, also zum Vater mag er nicht so beten oder weiß nicht, aber zum Universum betet. Also liebes Universum, bitte schenk mir morgen ein Hotelzimmer. Und tatsächlich, das Wunder passiert. Also er muss nicht anstehen, obwohl er nicht so früh losläuft wie die anderen sportlichen Pilger. Er kriegt sein Hotelzimmer und er dankt dem Universum, dass es ihn erhört hat. Ist das nicht schön? Kann man sich darüber aufregen, dass er im christlichen Glauben jetzt irgendwie keine Anknüpfungspunkte gefunden hat oder dass die Kirche oder wer auch immer, also nicht nur die katholische, sind auch wir alle manchmal Menschen den Weg zu Gott verbauen, auch durch unsere Sünden, durch unsere Versäumnisse. Aber er findet doch, oder ich sag's mal andersrum, Gott findet auf unterschiedlichen Wegen die Herzen seiner Menschen. Und früher hätte ich mich darüber aufgeregt, ah, das Universum, das ist so Aberglaube, das ist so esoterisch. Jetzt haben wir aber gerade gelesen, Gott ist alles in allem. Das heißt ja genau Universum, Uni, also alles in eins. Ja, alles in eins gelegt. Also haben wir vielleicht auch was gemeinsam. Ja, Gaetan, wir haben gerade über den interreligiösen Dialog kurz gesprochen. Das ist super spannend. Was haben wir mit anderen Menschen, die Gott suchen, gemeinsam? Und was sind die Unterschiede? Ja, beides ist wichtig. Ja, es gibt Unterschiede. Ja. Wenn euch das tiefer interessiert, Johannes Hartl hat in seinem Podcast, ja, Hartls Senf und so, hat er super gesprochen jetzt über diese neue spirituelle Bewegung, Menschen, die eben außerhalb von den Kirchen Gott suchen. Und was, wo können wir anknüpfen, was haben wir gemeinsam auch für Gespräche, was kann uns auch inspirieren, wow, so ist ja unser Gott auch. Und wo gibt es auch berechtigte Fragen, sagen, nee, da sagt uns die Bibel in der Offenbarung von Jesus etwas anderes oder etwas Genaueres, vielleicht, würde ich vielleicht sagen, wo andere vielleicht im Nebel bleiben, kann man sagen, nein, wir dürfen wirklich wissen, wie Gott ist, auch sein Charakter. Aber bleiben wir nochmal weiter außen. Alles in allem, das ist jetzt Pharma, ganz großes Universum. Jetzt, was wäre noch so ein transpersonales Gottesbild, was auch viele moderne Menschen sehr mögen, da ist man sich schnell einig, Gott ist die Liebe. Ja, da würden viele vielleicht sagen, also ich weiß nicht, ich kann nicht mehr an diesen Gott glauben, der früher in meiner Kindheit mir beigebracht wurde, der ist so streng und da darf man nichts und so weiter. Aber die Liebe, das spüre ich, ah, das ist irgendwie das Wichtigste, das ist das Ziel. So, ich versuche auch ein liebevollerer Mensch zu werden oder irgendwas. Also da würden wir wahrscheinlich mit 90% aller Menschen in Deutschland übereinstimmen. Das Schöne ist, auch das kommt nicht irgendwo her, das ist tief verwurzelt in der Heiligen Schrift. Ja, Johannesbrief, wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Gott ist nicht nur liebevoll, das ist sowieso, aber noch tiefer, Gott ist die Liebe. Ja, manche haben gesagt, vielleicht ist dieser Vers hier, 1. Johannes 4,8, die beste Zusammenfassung der gesamten Bibel. 3 Worte. Ja, wenn ihr irgendjemand sagen wollt, was ist die frohe Botschaft, was, ich habe nicht viel Zeit hier, 3 Worte. Gott ist Liebe. Und daraus folgt alles andere. Daraus folgt, dass er uns nahe sein will, dass er Jesus gesandt hat, dass er diese Brücke in Jesus gebaut hat, dass wir mit ihm leben können und so weiter, dass wir die Liebe Gottes weitergeben an unsere Mitmenschen. Und so geht es ja nur aus uns selbst, schaffen wir das nicht. Wir müssen zuerst geliebt sein. Ja, aber das ist der Kern. So, gehen wir noch ein bisschen weiter. Ich habe euch schon versprochen, wir reden auch über den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist für mich super spannend, eben nicht nur für spezielle Zeiten an Pfingsten in den liturgischen Kirchen oder am Kirchenjahr, bei den Charismatikern dann, bei den Geistesgaben oder bei der Ministry Time. Nein, ich finde, der Heilige Geist ist eine Erweiterung unserer Gottesvorstellung, mal ganz grundsätzlich. Gestern haben wir über die Dreieinigkeit Gottes gesprochen, Vater, Sohn und Geist. Und der Geist ist nochmal ein anderer Zugang zu Gott. Und gerade wenn ihr vielleicht tief drüber nachdenkt, wie passt Gott in unsere moderne Welt, ist das nicht naiv, nur an einen personalen Gott zu glauben, eben den alten Mann mit weißem Bart, egal ob er auf dem Thron sitzt oder der liebende Daddy ist oder irgendwas. Das ist ja schön, aber ist das nicht vielleicht zu kindlich oder zu altmodisch? Ich glaube, nein. Ich glaube, dass das ganz tiefe und wichtige Bilder sind, die wir brauchen für unser Herz, für unser ganzes Leben, die immer weiter schwingen. Aber wenn du nochmal vielleicht danach sehnst, Gott neu zu entdecken, tiefer und anders zu erleben, dann finde ich die biblischen Bilder für den Heiligen Geist sehr inspirierend. Ja, gehen wir nochmal die durch. Vom Wind habe ich eben schon gesungen. Der Wind, der Atem. Ja, dann gibt es das Wasser natürlich, auch viel in Songs, ne? Das lebendige Wasser, das fließende Wasser, das lebensspendende Wasser. Es gibt das Feuer an Pfingsten, die Feuerzungen, also die Elemente. Das heißt ja, Gott ist eben nicht nur eine Person, ein Gegenüber, mit der ich reden kann, sondern er ist auch eine Kraft. Ja, wie der Wind, der dich erfrischt oder wegweht oder was immer, der Sturm oder das leise Säuseln, was immer, auch nochmal, die uns umgibt. Es ist mehr das Wirken Gottes, der Heilige Geist, der wirkt in unserem Leben, der Leben spendet, der dich wieder aufrichtet, der wie das Wasser lebensnotwendig ist oder der dir neues Feuer gibt, wenn alles langweilig geworden ist. Ja, der vielleicht auch manchmal in diesem Feuer Dinge schmelzen lässt, reinigt, die uns nicht gut tun. Das reinigende Feuer. Wunderbare Bilder für den Geist und damit für Gott selbst. So, jetzt wird es noch ein bisschen spannender. Jetzt gehen wir noch mal zum Wind. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, aber nur bitte das Bild noch nicht zeigen. Ich muss ein bisschen noch die Vorgeschichte erzählen. Also 1932 wurde in Bayern eine Dorfkirche renoviert. Dann hat man schon in der Zeit ein bisschen vorsichtig die barocken Farbschichten abgetragen, weil man hat gedacht, vielleicht ist da was Interessantes drunter, so aus dem Mittelalter, was die damals vielleicht fertig übermalt haben. Und tatsächlich, es kam ein mittelalterliches Fresko zum Vorschein, die heilige Dreifaltigkeit von Urschalling. So, jetzt bitte das Bild. Jahrhundertelang versteckt hinter barockem Putz. Also, wir sehen hier auf der einen Seite Gott, den Vater mit weißem Bart, auf der anderen Seite Jesus mit dem braunen Bart. Und in der Mitte sehen wir den Heiligen Geist in Gestalt einer Taube. Ja, seid ihr nicht einverstanden? Nee? Nein, also fast immer ist es ja so in den Kirchen, ja, Heilige Geist, die Taube, wie bei der Taufe, fliegt da so drüber. Aber hier haben wir was anderes. Jetzt haben die Gelehrten, das ist ja schon eine Weile her, 32 und so weiter, haben sich gestritten. Was wird da dargestellt? Dann haben sie gesagt, also ein Jüngling. Ja, der Heilige Geist steht für das neue Leben. Ein Jüngling, der hat noch keinen Bartwuchs, also ja, ein junger Mann. Aber also die Theorie mit dem Jüngling, die überzeugt mich nicht so recht. Ne, also der Mund sieht schon sehr weiblich aus und vorne wölbt sich so ein bisschen das Gewand. Also ich würde sagen, da führt kein Weg dran vorbei. Wir sehen die Abbildung einer Frau. Wer könnte das sein? Darf ich vorstellen, das ist Ruach. Hebräisch weiblich, also grammatikalisch weiblich. Der Geist Gottes, der Heilige Geist. Überall, wo wir im Alten Testament lesen, Geist Gottes, da steht dieses schöne hebräische Wort Ruach und das ist ein weibliches Wort. Im Griechischen heißt es dann Pneuma, auch nochmal Luft, Wind, Atem, die bewegte Luft. Es ist ein bisschen schade, dass wir im Deutschen, dass der Geist auch noch ein Der ist. Ja, jetzt haben wir schon zwei Männer und dann gibt es noch den dritten. Nein, der Heilige Geist ist ein Gegengewicht. Wenn wir Gott uns zu personal, zu männlich vorstellen und die Frauen mahnen zu Recht an, wo kommen wir denn vor? Nicht nur in der Gleichberechtigung hier mit den verteilten Ämtern. Ich freue mich zum Beispiel irrsinnig, dass wir ganz tolle Lobpreisleiterinnen hier haben in der Gemeinde und nicht nur Lobpreisleiter. Wir brauchen Frauen, die uns leiten auf ihre Art, auf andere Art. Nur zusammen als Mann und Frau können wir die Fülle Gottes widerspiegeln. Und ich glaube, das geht sogar so weit, dass wir auch in unserem Gottesbild erkennen dürfen, Gott ist nicht nur ein Mann. Genau genommen ist er überhaupt kein Mann. Er ist jenseits natürlich von diesen Vorstellungen. Die Bilder helfen uns, klar, Vater, vielleicht auch die Mutter. Wer erinnert sich noch an die Jahreslosung 2016? Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Das sind doch schöne Vorstellungen. Und man muss mal schauen, was uns hilft. Wenn dir die Mutter zu fremdartig ist, dann bleib beim Vater, das ist wunderbar. Ich habe es mal so gesagt, ich mag den Vater im Himmel nicht verlieren, aber die Mutter vielleicht so dazugewinnen. Da traue ich mich manchmal schon in meiner stillen Zeit zu sagen, Gott, der du für mich Vater und Mutter bist, ich brauche dich jetzt oder irgendwas. Also, die Heilige Geistkraft, das ist schon ein spannendes Thema. Und es erweitert auch nochmal unsere Gedanken. Wenn wir am Anfang im Schöpfungsbericht lesen, Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, als Mann und Frau schuf er sie. Dann heißt es ja umgekehrt, als Mann und Frau zusammen, und gleich, die werden gleich genannt, Mann und Frau, bilden wir Gott ab, spiegeln wir ihn wieder. Also muss er männlich und weiblich sein. Alles andere wäre unsinnig. Ja, das ist vielleicht ganz spannend für unsere Zeit. Also lasst uns auch diese berechtigte Wunsch von Frauen, auch von modernen Männern, die sagen, ja, ihr müsst vorkommen, wir brauchen euch, den nicht abtun, weil es ungewohnt ist, sondern lasst uns das umarmen, weil es in Gott selbst verankert ist. Nur als Mann und Frau zusammen können wir diese Fülle erahnen, entdecken, abbilden, auch auf der Bühne darstellen mit Musik, mit dem, was wir rüberbringen. Ja, und natürlich haben wir eh ganz viel gemeinsam. Ich bin gar nicht der Meinung, dass Männer und Frauen so furchtbar unterschiedlich sind. Aber wir können so viel voneinander lernen. Und wir alten weißen Männer, sage ich jetzt mal, wir haben es gerade zur Zeit nicht so leicht. Ja, wir haben Jahrzehnte oder Jahrhunderte lang alles bestimmt und jetzt kommen die Jungen und die Frauen und andere Ethnien, die sagen, jetzt sind wir mal dran. Und ich finde zu Recht, ja, ich muss jetzt auch lernen, ich werde jetzt bald 60, muss ich mal lernen, mal ein bisschen zurückzutreten und andere mal vorzulassen, die Jüngeren, die Ladies, weil die uns nochmal anders etwas von Gott zu sagen haben. So, jetzt habe ich noch, also Ruach und Pneuma haben wir schon gehabt, genau. Jetzt kommt nochmal ein ganz schönes griechisches Wort, das sehr oft vorkommt im Neuen Testament. Ich glaube, 400 Mal etwa. Müsst ihr mal genau nachschauen. Das heißt Dynamis. Wie Dynamik in der Physik oder auch in der Musik ist es Dynamik, die Änderung der Lautstärke. Ne? Laut und leise, habe ich gestern auch gesagt. Also lauter Worship ist oft ja, Diskussionsthema. Aber die Lösung ist nicht, jetzt machen wir nur noch leisen Worship, sondern die Lösung ist, wir machen dynamischen Worship. Und das macht ihr hier wunderbar. Laut und leise, die ganze Spannung, wir brauchen alles. So, jetzt kann man aber nochmal zurück zu dem Wort Dynamis, griechisch. Was heißt das? Das heißt Kraft, Macht, die Wundertaten. Oft wird es verwendet, wenn die Apostel irgendwas tun in der Kraft Jesu oder an einer Stelle wird es auch im Johannesevangelium, Markus ist es ja genau, als Bezeichnung für Gott selbst verwendet, ne? Also mal als die Kraft, in der Gott wirkt, mal als Gott selbst. Also hier Markus 14, 62, und ihr werdet sehen, den Menschensohn sitzen zur Rechten der Kraft oder der Macht in anderen Übersetzungen. Das ist jetzt Luther, also nicht irgendwie modern oder so, nein, das ist, so steht es genau da, Dynamis. Das ist ja auch spannend. Ja, wer von euch ist Star? Ich muss aufpassen, dass ich Star Trek und Star Wars nicht verwechsle. Das ist für die Fans ganz schlimm, das darf man auf keinen Fall. Star Wars, genau. Möge die Macht mit dir sein. Ja, irgendwann in den 90er Jahren haben sich die amerikanischen Drehbuchautoren überlegt, das ist ja schon früher, das kommt ja schon aus den 70er, 80er. Also jetzt mal 100 Jahre in die Zukunft denken oder 200 Jahre, werden dann vielleicht die normalen Religionen, gibt es vielleicht nicht mehr, wie wird dann Gott angesprochen? Da gibt es ja die Jedi-Ritter, das ist ja auch was Religiöses fast. Also die sind dann irgendwie, kriegen diese übernatürliche Kraft, die Macht. Möge die Macht mit dir sein. Ihr lieben Drehbuchautoren in Amerika, auch ihr habt nichts Neues erfunden, steht alles schon in der Bibel. Ja, ich habe es gerade vorgelesen. Zur Rechten der Macht, Dynamis. Also mich begeistert es, dass diese Spuren ganz tief drin sind in unserer Kultur. Wir kriegen das gar nicht weg. Und wir können dann wie Paulus sagen, und jetzt zoome ich langsam wieder nah ran, und dieser Gott des ganzen Universums, der vor allem war und nach allem sein wird, der die Liebe ist, die Kraft, die Macht, die alles bewegt, ohne den wir nicht leben könnten, Dynamis, der kommt uns jetzt in Jesus nahe. Und es ist nicht nur eine anonyme Kraft, sondern es ist eine persönliche Beziehung zu ihm möglich. Wir dürfen durch Jesus wissen, er ist interessiert an uns. Diese enorme Spannung ist für mich eine Quelle der Anbetung. Ja, ich muss das gar nicht aufheben gegenseitig, sondern sage, wow, Gott kann ganz groß sein, ganz fern auch sein, ganz fremd, auch der ganz andere. Ja, es ist auch ein bisschen erschreckend und ganz nah. Ja, ich sage nochmal zum Schluss ein paar Erklärungen, falls ihr vielleicht jetzt ein bisschen euch Sorgen macht, was ich denn da hier erzähle. Also ich bin nicht der Meinung, dass Gott einfach die Schöpfung ist. Das wäre Pantheismus. Ne? Also alles, Gott ist einfach das Universum. Nein, er hat das Universum geschaffen. Ja, wir beten nicht die Schöpfung an, wir beten den Schöpfer an. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Gott völlig getrennt ist von der Schöpfung. So irgendwo in einer anderen Sphäre im Himmel oder bei Platon in der Welt der Ideen, das sagt man auch, die platonische Liebe ist ja dann die körperlose, der Körper ist dann unwichtig, nur der Geist ist wichtig, die Gnosis, die ersten Christen sehr bekämpft haben, sagen, nein, das ist es auch nicht. Also Gott ist weder die physische Welt, noch er ist unabhängig davon, sondern irgendwie gibt es was anderes, und das, glaube ich, ist das Geheimnis des biblischen Gottesbildes. Gott steht über seiner Schöpfung, er hat sie ins Leben gerufen, er steht dahinter, wird dieser auch in sie hineingewoben, keine Ahnung, und zugleich ist er in ihr verborgen gegenwärtig. So habe ich das mal hier formuliert. Man kann ihn entdecken, Römer 1, seine Spuren sind in der Schöpfung vorhanden. Und so leiten sich da verschiedene Dinge dran ab. Die Schöpfung ist nicht unwichtig. Sie ist der Ort, wo Gott sich zeigt. Die Erde ist voll der Herrlichkeit des Herrn. Wir können uns freuen an der Schöpfung. Ich habe auch gestern gesagt, wir haben so viele Lieder über Erlösung. Sucht auch ab und zu mal Lieder über die Schöpfung raus, wo wir sagen, wir freuen uns an der Schönheit der Schöpfung. Und das ist uns ein Sinnbild auch für Gott. Wir sind auch aufgerufen, mit der Schöpfung gut umzugehen, sie zu bewahren. Auch das gehört zu unserem Glauben. Lasst uns auch sowas nicht abwehren, wenn zum Beispiel also ihr so Mitte 40 vielleicht, oder sagen wir mal 50, wann hat man Teenager-Kinder? Ja, so genau, 45, 50. Also wenn eure Teenager-Kinder total Fridays for Future-mäßig drauf sind und sich auf der Autobahn ankleben oder an Bäume ketten. Nein, das ist ein bisschen übertrieben. Das ist vielleicht nicht so keine gute Idee. Aber wenn sie sich total engagieren gegen den Klimawandel, für eine bessere Welt, dann freut euch, dass sie diese gute Schöpfung Gottes bewahren wollen. Vielleicht brauchen sie mal ein bisschen Hilfe da, nicht auf der einen Seite vom Pferd zu fallen. Aber es ist für mich ein tiefes geistliches Anliegen, dass wir diese Schöpfung bewahren. Lass uns das nicht bekämpfen. Die Schöpfung ist wichtig und die unsichtbare Welt ist auch wichtig. Und in beidem wohnt Gott. So, jetzt habe ich euch noch zwei innere Bilder, die uns helfen, in so einen kleinen Worship-Teil nochmal zu kommen und dann später ins Abendmahl. Ich nehme schon mal die Gitarre. Wir haben ja oft für die Anbetung den Thronsaal. Ja, schönes, wichtiges Bild aus der Offenbarung. Wir sind vor dem Thron Gottes und da gibt es vielleicht noch das gläserne Meer. Wunderbare Bilder. Auch die Anbetung des Lammes finde ich wunderbar. Ich habe Songs darüber geschrieben. Ich will das nicht weghaben. Das finde ich ganz tief und dürfen wir neu entdecken, auch wenn es ganz alte, archaische Bilder sind. Das Lamm auf dem Thron und so weiter. Aber jetzt schlage ich euch mal vor, dass wir zwei andere Bilder nehmen. Aus der Natur. Ja, das erste ist das tiefe Meer, der Ozean. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man am Ozean rausschwimmt? Man ist ja, da kommt ja so ein bisschen das seichte Wasser, das ist so grün, vielleicht Sand noch drunter. Und dann kommt irgendwann das dunkelblaue Wasser. vielleicht gibt es da so eine Kante, wo es plötzlich 100 Meter runter geht und du schwimmst da so an die Kante ran, denkst, schwimme ich da jetzt drüber? Oh, ist ein bisschen unheimlich, aber eigentlich trägt ja das Wasser und ich schwimme mal drüber und ich sehe nicht mehr auf den Grund. Und dann ruft die Mutter vom Strand, Kind, schwimm nicht so weit raus. Oder später, wenn du älter bist, ruft dann die eine Ehefrau, schwimm nicht so weit raus. Und was machen wir? Wir schwimmen natürlich trotzdem absichtlich drüber. Doch, ich muss mal testen, es geht nicht anders, ich bin zu neugierig. Gott, der tiefe Ozean, das unergründliche Meer der Liebe Gottes. Ja, vielleicht hilft euch das. Wenn wir jetzt gleich singen, kommt das auch mal vor, dass die unendlichen Wasser, gewaltige Wasser heißt dann im nächsten genau. Oder noch ein anderes Bild, könnt ihr euch gleich eins aussuchen, der Sternenhimmel. Ja, wir stellen uns vor, wir sind irgendwo fernab von der Stadt, irgendwo auf dem Land, hier oben auf dem Schwarzwald, auf dem Gipfel, keine Straßenbeleuchtung, es ist Neumond. Wir sehen die Sterne unglaublich klar und hell, viel mehr als sonst, die Milchstraße, dieses Band. Und wir wissen, das sind ja nicht nur einzelne Planeten oder Sonnen, das meiste sind ja Galaxien, Lichtjahre, unendlich weit, unvorstellbar groß. Und kennt ihr auch dieses Gefühl, wenn man da unter so einem Sternenhimmel steht, dieses Erschrecken, wow, wie groß ist das Universum und wie klein bin ich hier auf der Erde? Wenn Gott wirklich all das erschaffen hat, das ganze Universum ins Leben gerufen hat, wie groß muss er sein? Wie unerforschlich, wie gewaltig. Ja, das ist viel mehr, als unsere Worte und Bilder fassen können. Er ist uns ähnlich, er kommt uns nahe, aber er ist auch ganz anders. Kategorial unterschiedlich zu uns. Umfassend, um uns. Das ist unheimlich und faszinierend zugleich. Lasst uns da mal ein bisschen rausschwimmen ins tiefe Wasser oder in den Sternenhimmel reisen. Der ganz andere.